Ja, hallo liebe Zuhörenden von Movie Break. Hier sind wir wieder mit einem neuen Interview von euch, für euch zu einem aktuellen Kinostart. Und diesmal geht es um Shahid, einen Film, den manche vielleicht schon wie ich auf der Berlinale dieses Jahr gesehen haben. Er hat jetzt direkt einen Kinostart und ich bin hier mit der Regisseurin Nargis Kalhor. Und die Frage ist jetzt natürlich, Kalhor Shahid, es geht ja in dem Film darum, dass du dieses Wort, was ein Teil deines Namens war, loswerden möchtest. Hast du es jetzt geschafft oder ist es immer noch da?
Erstmal hallo, danke für deine Einladung. Ich freue mich. Nee, ich habe es nicht geschafft. Ich werde auch im Film erklären, warum ich nicht geschafft habe. Aber dazu auch fällt mir auch jede Menge das Geld. Wenn ich das Geld habe, dann mache ich in Deutschland einen Führerschein. Das habe ich auch nicht.
Ah, also daraus entnehmen wir ja schon, der Film beschäftigt sich zum einen eben damit, was dieser Name subjektiv bedeutet, auch was der Name Shahid objektiv bedeutet. Das ist ein persisches Wort, ne? Und es bedeutet so viel wie Märtyrer und es hat ja eine Familiengeschichte, genauso wie für uns die meisten Namen, die wir mit uns rumtragen, egal ob es jetzt Müller oder Zimmermann oder Schmidt ist, eine Geschichte haben, die mit uns verbunden ist. Und für dich persönlich hat dieser Name eine ganz negative Assoziation. Willst du für die Zuhörenden noch mal ein bisschen zusammenfassen, warum?
Klar, es ist interessant, dass ich erstmal diese Background sage, dass es in Iran Nachname kommt von Väterseite. Und durch die Heiraten, die Frauen ändern doch ihren Nachnamen nicht. Das muss man erstmal das vorher wissen. Das heißt, alles, was wir tragen bis heute, ist es von dieser Männerseite entschieden. Und das haben wir auch uns bis heute dabei. Und irgendwie weltweit ist es auch, Vorname und Nachname ist ein Teil von unserer Biografie. Wenn man auch in Bayern oder in Deutschland, wenn man mit bestimmten Nachnamen so nach Wohnung sucht, ist es die Wahrscheinlichkeit, ob überhaupt Reaktion von Vermieter, Vermieterin bekommt, gewisse Unterschied. Das heißt, dieser Nachname ist bis heute bei uns dabei. Manche sind darauf stolz, manche schämen sich. Das hat letzte 100 Jahre bestimmt was passiert, dass es dieser Nachname in unserem Papier ist. Und bei mir war der Fall, dass es eigentlich dieses Wort Shahid hat so wahnsinnig als Märtyrer in Christum und in Islam hat auch wahnsinnig Bedeutung. Das ist eine Helden. Das heißt, der Mensch, das von seinem Glaube gestorben ist, ja, oder dass der Mensch, das es als Heldin aufgestanden hat und gekämpft hat. Eigentlich sehr positiv. Aber wir als Frauen von einer Gesellschaft, dass es bis heute in diesem männerdominierten System eigentlich funktioniert und immer unter Glaube uns wahnsinnig unter Druck gelassen hat, sind wir auf einem Moment, dass wir sagen, es reicht. Wenn ich mindestens was ändern will, kann in meiner Gegenwart, ist es, dass dieses Wort rausnehmen. Das ist einfach, mindestens da fange ich an, dass ich selber entscheide, ob ich einen Ruf von Märtyrer bei mir dabei behalte oder dass ich neue Geschichte von mir schreibe, neue Ruf, neue Name. Das ist Grundgeschichte.
Du hast jetzt schon mehrere Aspekte angesprochen, die diesen Film auch so spannend machen und dazu führen, dass ich zu ihnen jetzt auch wirklich als richtige Überraschung empfand, weil ich ganz ehrlich gesagt gar nicht so viel davon erwartet habe, aber dann wirklich mitgerissen war. Nämlich zum einen dieser Aspekt, über den viele wahrscheinlich nicht nachdenken oder den man vielleicht gar nicht so richtig hinterfragt, nämlich wir haben einen Nachnamen, nicht nur, wir haben auch einen Vornamen und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, unser Vornamen, aber wir haben diesen Nachnamen und der ist uns gegeben, der ist über Generationen überliefert und fast immer auch in Deutschland eben männlich geprägt, auch wenn es inzwischen möglich ist, den Frauennamen zum Familiennamen zu machen, ist international die Norm eigentlich, dass es der Männername ist und so war es ja auch Jahrhunderte oder Jahrtausende lang. Und warum schleppen wir das mit uns rum? Warum werden wir heute danach bewertet, was irgendjemand vor 300 Jahren aus unserer Familie, ob der an einem Fluss gewohnt hat, ein Bäcker war oder ein Märtyrer, warum ist das für unser heutiges Leben wichtig? Und was du auch angesprochen hast, diese Diskriminierung bezüglich Namen. Zum einen rassistische und xenophobe Diskriminierung, das ist wahrscheinlich viel schwieriger ist in Berlin oder irgendwo eine Wohnung zu finden, wenn du Mujahedin heißt, als wenn du jetzt Zimmermann heißt. Aber auch zum Beispiel klassistische Diskriminierung vom Namen, das ist zum Beispiel wesentlich schwieriger ist, Ausbildungsstellen, Berufe und so weiter zu kriegen, wenn man einen Namen hat, der mit der Unterschicht verbunden ist. Also wenn man einen Namen hat, der traditionell mit der Oberschicht verbunden ist. Und auch der Aspekt, den wir im Vorgespräch schon ein bisschen gestreift haben, man kann seinen Namen nämlich nicht so ohne weiteres ändern. Das musst dann auch du feststellen. Und eine Sache ist auch, es kostet erstmal Geld.
Genau, es kostet erstmal Geld und ich finde es so interessant, weil unser Film heißt das Wort, weil ganz unser Problem ist, dass dieses Wort haben wir Titel genannt, unser Film. Und jetzt vor unserer Kinostart hatten wir im Social Media Problem, weil das Wort steht auf einer Liste von Meta, dass es eigentlich sehr unter Beobachtung ist. Und wir haben immer wieder Meldungen bekommen und dass die wollten auch unsere Account eigentlich sperren. Und das finde ich so, so interessant, dass man einfach mit ein paar Buchstaben kann richtig andere Wahrnehmung von der Gesellschaft, von Politik, von den Schichten, von den Kunden oder Vermieter und Arbeitgeber bekommen. Und die sind nur ein paar Buchstaben und hatten nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun.
Das Interessante ist ja auch, dass du deinen Film auf sehr humorvolle und sehr originelle Weise auch musikalisch untermalt beschreibst, wie schwer es dir gemacht wird, diesen Namen zu ändern. Man denkt vielleicht, ja, es ist einfach ein Verwaltungsgang, ich gehe irgendwo hin und dann kriege ich neue Dokumente und zahle vielleicht 30 Euro für einen neuen Ausweis und so weiter. Nein, dann musst du erst ganz viele Dokumente ausfüllen und Fragen beantworten. Und tatsächlich sind die Regelungen in Deutschland, zumindest meines Wissens, sehr begrenzt, weil man seinen Namen ändern darf, nämlich zum Beispiel, wenn es zu einer massiven psychologischen Belastung führt. Das wird dann auch psychologisch und so weiter untersucht. Das heißt, es reicht nicht einfach hinzugehen und zu sagen, ich mag den nicht, sondern das wird richtig geprüft und ist dann auch von diesem Arzt abhängig, der sagt, das ist eine Belastung oder nicht. Dann, wenn der Name zu einer Verwechslung mit prominenten Menschen im negativen Sinne oder im belastenden Sinne anregt, also wenn jetzt einer zum Beispiel Hitler heißt, dann könnte er den Namen ändern. Oder wenn der Name die Person der Lächerlichkeit preisgibt. Also wer jetzt irgendwie Ficker heißt, der kann das denn ändern und was ich jetzt nur so anekdotisch erzähle, weil jemand aus meiner Familie mal einen Kollegen hatte, der tatsächlich so hieß und dann sich ein N in den Namen zu Finker reinbauen lassen konnte und das war dann tatsächlich erlaubt. Aber wenn man einfach einen relativ normal klingenden Namen hat, zumindest in Deutschland, dann ist das wesentlich schwieriger. Erzähl mal ein bisschen von deinen eigenen Erlebnissen noch, die wir im Film dann sehen.
Genau, es war ein Moment, dass ich, wegen dieser Nachname habe ich gecheckt, besonders beim Visum beantragen und so, oh, das ist so problematisch und ich habe keinen Bock extra Frage beantworten irgendwo in den USA oder so im Flughafen, weil einfach mein Nachname ist es problematisch und die Geschichte dahinter auch. Und ich bin eigentlich von dieser ganzen Geschichte geflohen. Ich bin seit 15 Jahren in Deutschland und nie nach Iran zurückgekehrt eigentlich. Ich will nicht damit zu tun haben. Genau, und dann habe ich meinen Co-Autor gesagt, hey, wie wäre es, wenn ich dieses Shahid rausnehme? Und er hat recherchiert und er meinte, Nagis, es ist so komplex, es ist so lustig, unglaublich, dass es so eine große Geschichte ist, nur einfach so beantragen und dann haben wir geschrieben und dann habe ich mit Iran telefoniert und die haben gesagt, no chance, weil du musst im Iran auch das ändern, weil du nicht deine Staatsangehörigkeit, iranische Staatsangehörigkeit abgeben darfst, das heißt, du bleibst immer Iranerin, dann musst du auch da alle Dokumente ändern und islamische Regime auf keinen Fall lässt das Wort Shahid, dieses heilige Wort raus, du hast keinen Grund, das rausstreichen. Und dachten wir, wow, das ist ein Film. Und dann dachte ich, wenn mein Urgroßvater heute kommt, wahrscheinlich seine Haltung ist wie, genau wie islamische Regime, die sind immer noch an der Macht und wie er große Schande findet von seiner Generation, dass das Enkelkinderin sagt, no, I don't give any shit for deine Heldentum. Und da haben wir gedacht, okay, da müssen wir das Film machen. Es gibt nichts Besseres als das, nur ein paar Buchstaben, aber kann so Weltpolitik erklären.
Also hast du auch dann versucht, Unterlagen vom iranischen Regime zu bekommen, denn du bist ja politische Geflüchtete, das heißt, du kannst ja nicht gar nicht gefahrlos in dieses Land zurückkehren. Und gab es denn eine Möglichkeit, auf dem Postweg oder dem Mailweg irgendwie Unterlagen zu erhalten? Nee,
gar nichts, genau. Ich habe mich auch nie bei dem hier Botschafter gemeldet, das heißt, eigentlich, ich bin nicht an ihrer Radar und dann musste ich, wenn ich anfangen wollte, musste ich erstmal bei denen mich melden und so und dann durch Anwalt, Anwältin im Iran alles durchführen. Aber wir haben von allen anderen Iraner, Iranerinnen, die in Deutschland sind und echt Probleme mit Vorname, Nachname haben, so recherchiert und die haben gesagt, wie schwierig und komplex war und jahrelang gekämpft haben und da haben wir gedacht, okay, das reicht uns. Ich fange den Weg nicht an, weil will ich auch nicht. Ich will nicht bei denen mich melden und erklären, warum. Das ist nicht mein Job.
Und du versuchst es dann auch bei deutschen Behörden und das Erste, was dir dann quasi passiert, ist, dass es gleich pathologisiert wird. Man schickt dich quasi zum Psychologen, der dich gleich dauerhaft unter Therapie nehmen möchte. Was aber jetzt nicht heißt, dass du irgendwie psychologische Probleme hast, sondern einfach nur, das ist die typische Art von Psychologen. Jeder, der jemals bei einem Psychologen oder einer Psychologin war, weiß, das Erste, was einem immer gesagt wird, ist so ein bisschen, wenn man zum Autoverkäufer geht, ja, sie brauchen unbedingt ein Auto, ja, sie brauchen unbedingt eine Therapie. Also dieser Wunsch wird zugleich psychopathologisiert. Bist du denn mehrfach dann tatsächlich dahin gegangen, um dieses Dokument zu bekommen, also mit zielgerichtet quasi?
Ich muss sagen, es hat andere Grundgeschichte. Und zwar, wenn man hier als Ausländer, Ausländerin, besonders aus Nahen Osten, hier hinkommt, klar, erste Frage ist es auf jeden Fall, mach Therapie. Weil diese Trauma, was wir haben bis heute, es ist echt so nicht einfach. Und ich habe alle Arten Therapien und mein Co-Autor auch. Ich bin mit 4 Jahren an der Lust verharrten alles durch. Und aber bin ich irgendwann auf einen Punkt gekommen, ist, wie die sagen, Probleme liegt in Vergangenheit, Probleme von alle liegt in Vergangenheit. Und eigentlich, wenn ich auch heutige Deutschland schaue, denke ich, konnten auch locker 60, 80 Millionen Menschen in Deutschland wegen Vergangenheit letzte 100 Jahre auch Therapie machen. Ich wollte in diesem Film auch zeigen, wir Ausländer nicht einzige sind, diese Therapiebedürfnis haben. Und vielleicht unsere Therapeut auch so ein bisschen so Stress ist, dass seine Nägel eigentlich kaut. Der braucht auch vielleicht auch Therapie. Erstmal, das war uns bewusst, dass wir im Film thematisieren, weil die ganze Zeit geht es darum, ja, diese Menschen, Migranten mit all ihrer Schwierigkeit und so, ja, aber ich denke, Menschen auf der Welt alle brauchen gewisse Therapie. Erste Linie. Und ja, klar, jeder sagt, warum nicht? Komm, sitzt 10 Stunden, 20 Stunden und lass uns reden, das ist auch ihr Job. Und fanden wir auch wahnsinnig interessant, dass es sogar in Bayern wegen Nachnamenänderung echt Gutachten von denen verlangen wird. Das heißt, wie du sagst, geht man erstmal dann in diese Sitzungen rein und dann hofft man dadurch, dass man ein Gutachten bekommt. Das war Grundidee, wir haben damit nicht angefangen, aber weil wir so viele Jahre Therapie in Deutschland gemacht haben, wir konnten richtig unsere Therapeut vorstellen und das inszenieren.
Wie hast du denn die Schauspielerin gefunden, die dich selber in dem Film darstellt? War das ein schwieriges Casting? Wer darf ich sein?
Weil sie so auch ähnlich ist.
Sie sieht ähnlich und ich finde es doch sehr gut getroffen.
Das freut mich. Ich habe vor 5, 6 Jahren habe ich von einem Regisseur aus Wien einen Kurzfilm hier gezeigt in Deutschland und dann habe ich geschaut vorher, dass ich vor Q&A mich vorbereite und dann habe ich mich gesehen. Ich dachte, boah, eine Frau, ich schläfe, Augen zu, das bin ich. Und dann habe ich diese Filmemacher angerufen. Ich habe gesagt, wann hast du von mir aufgenommen? Wann hast du diese Aufnahme gemacht? Und er meinte, das ist mein Schauspieler. Sie heißt Bahorak, du bist das nicht. Und ich war so, wow. Und das war erste Treffen mit dieser Screening. Und dann habe ich Bahorak angerufen. Nima, der Urgroßvater, ist ihre Partner. Damals, als ich sie angerufen habe, die haben so Kurs gemacht, Ausbildung, Cocktailbar. Jetzt haben die ihre Café in Vienna. Und ich habe sie gesagt, hey, ich will einen Film machen, dass du meine Avatar spielst. Hast du Bock und Nima, dein Partner, weil die beide sind Schauspieler aus dem Iran. Ich habe gesagt, deine Partner auch mein Urgroßvater spielt. Und die waren dann mega lustig. Und da habe ich angefangen, ein Drehbuch zu schreiben. Das heißt, wir haben nicht gecastet. Ich habe alles über sie und ihre Partner geschrieben und wir haben zusammen immer ausgetauscht. Und dann sind wir auch sehr gute Freunde geworden.
Und war die Story bereits abgeschlossen, als du angefangen hast, diesen Film zu entwickeln, diese Namensänderung, oder war die zu dem Zeitpunkt noch in Gange?
Das war eigentlich durch. Es war eigentlich mit Aydin Alineja 2019 haben wir über diese Schwierigkeit und so gesprochen. Der hat recherchiert, mein Co-Autor, und wir haben festgestellt, dass es nicht möglich ist. Aber das ist unsere Grundlage von unserem Drehbuch. Als wir mit Bahorak und so angefangen zu schreiben, wussten wir die Dramaturgie eigentlich, über was es geht. Und dann war eigentlich ganze diese dokumentarische Recherche eigentlich vorher passiert.
Wir haben auch viele Tanz- und Gesangseinlagen in dem Film. Wann kam die Entscheidung, das zum Teil zu einer Art Musical oder Singspiel zu machen?
Ich hätte immer gewünscht, dass ich einen Musical-Film mache, dass es nicht wie amerikanische Musical aussieht. Leider aber trotzdem, trotz all unserer Kampf mit Michael Karp, haben wir nicht so genügend Geld bekommen, dass wir das machen. Aber dann haben wir gedacht, trotzdem bleiben wir laut. Mir war so wichtig, dass ich nicht so leise etwas so, ich will meinen Namen ändern, habe ich Schwierigkeiten? Nein, ich wollte eine Stufe mehr und dass ich auch eine Inszenierung von die ganze diese heftige Schatten hinter meiner Darstellerin und eigentlich ganze diese Musical Performance zu bekommen. Da habe ich während des Drehbuchs habe ich meine Musikerin Maria und Nina Wesemann, Choreograf, kontaktiert. Und Nina Wesemann hat unsere Tanz eigentlich aus Berlin designt und meine Musikerin hat in München. Und dann haben wir alles eigentlich vordere gehabt. Am Set ist es ihre Musik gelaufen. Wir hatten so diese Doppelgeschwindigkeit. Meine Schauspielerin hat diese Lip-Sync gemacht. Die Sängerin saß in London. Wir haben sie in London gefunden, Royal Arab. Und so haben wir eigentlich kooperiert mit der Künstlerin. Ohne diese Zusammenarbeit ein Jahr vordere wäre nicht möglich. Und auch die Kostüm war ein Teil davon. Das heißt, wir mussten wie Theater eine Bühne schaffen, dass es Musik, Spiel und Tanz und Kostüm funktioniert. Und die Kostümdesignerin saß im Iran und sie hat Kostüme im Iran gemacht. Und wir haben die ganze Zeit immer uns kommuniziert, wie wäre, wenn die Männer Hände hochnehmen, dass die ein bisschen größer aussehen. Aber trotzdem, wenn man denen im Tageslicht sieht, die sind ein bisschen lächerlich, wie die eigentlich rumlaufen. Zu Hause in dieser Altraum, die sind heftige Männer. Aber wenn man denen auch richtig beobachtet, die sind auch nicht so sync miteinander und so. Die waren die Details, dass wir ganz Zeit uns kommuniziert haben.
Das ist wirklich so ein sehr originelles, ungewöhnliches Stilmittel, was du da einbindest und wie du es auch schaffst, die Genres da zu verbinden. War es schwer, das Ganze auch gefördert zu kriegen, weil es ja nach einem sehr speziellen Projekt klingt und definitiv nichts, was jetzt einfach so im Mainstream-Kino sich leicht einordnen lässt. Und obwohl der Film absolut empfehlenswert ist und auch sehr spannend und unterhaltsam, ist es schwer, ihn auf ein bestimmtes Genre oder eine Nische festzulegen. Und das spielt ja auch oft eine ganz große Rolle, dass wir hören wollen, das ist die Sommerkomödie, das ist der Actionfilm, wir wollen dann eigentlich schon gar nichts mehr, was irgendwie uns herausfordert. War das schwierig? Gab es da viel Druck, das Ganze angepasster zu machen?
Es war schwierig, aber nicht schwierig wie meine vorherige Film. Vorherige Film habe ich 20 Produzenten nachgefragt, alle haben abgesagt.
Das war die Dogu
Scheherazade, der erste Biergarten in Teheran. Und dann haben wir selber produziert, das war mein Abschlussfilm. Und Michael Kalb hat den Film, mein Produzent, in Vision Durell gesehen und er war so, wow, wenn du nochmal sowas machen willst, ich bin dabei. Ich habe es geschafft, mit diesem Film, Abschlussfilm, eine Anerkennung bekommen, weil niemand damals verstanden, was ich machen will. Und als ich den Film mit Aydin geschrieben habe und gemacht habe, alle haben gesagt, ah, das meintest du, Nergis. Und das war echt Glück, weil dann sind wir damit zu ZDF gegangen. Meine Redaktorin Lucia Hausler hat gesagt, sie liebt Scheherazade und sie glaubt daran, wenn sie auch jetzt nicht genau versteht, was wir wollen, aber sie kann es schätzen, dass wir wollen was Neues schaffen. So kommt auch Forderung in Hessen und auch Bayern. Aber trotzdem, es ist wahnsinnig schwierig, wenn man sagt, okay, bis heute kennen wir Genre und die sind so perfekte Filme und wir machen einen Film, dass es eigentlich nicht perfekt ist. Uns geht es nicht darum, Greenscreen echt aussieht. Uns geht es darum, dass wir Mitgefühl von den Zuschauern bekommen. Uns geht es nicht um fake oder authentisch. Wir wollen was Drittes schaffen, dass es keine Komödie ist, aber keine auch traurige Arthouse-Film, weil ich daran glaube, unser Leben ist genauso gemischt. Manchmal lachen wir und dann gleich eigentlich können wir auch weinen. Und genauso haben wir versucht, Shahid gestalten. Das ist lustige Momente gibt, aber auch nachdenkliche Momente. Und klar, es ist nicht leicht für die Zuschauer, weil man wird auch überfordert, weil man immer will etwas in der Dramaturgie festhalten, sagt, okay, das ist eine Komödie, da mache ich mich bequem. Und immer wieder breche ich diese Wand und das weiß ich, das mache ich auch bewusst. Aber muss ich sagen, wir sind so glücklich. Wir wussten auch nicht, ob es schief läuft oder nicht. Aber Berlinale hat bewiesen, dass das doch geklappt hat.
Genau, dein Film lief sehr erfolgreich auf der Berlinale. Wie war das für dich da? Es war ja, glaube ich, deine erste Berlinale-Vorführung mit einem Spielfilm, den du hattest.
Ja.
Und wie war das für dich, da auf diesem großen Festival zu sein?
Ja, großartig. Eigentlich, ich erinnere mich kaum was daran, weil es war 10 Tage so wuff. Von 9 Uhr morgen bis spät abend mit der ganzen dieser Programms. Aber was uns wahnsinnig glücklich gemacht hat, erstmal immer ausverkauft. Wir hatten 4, 5 Screenings, dass es immer ausverkauft war und dass die Zuschauer gezeigt haben, die interessieren sich an was Neues. Das war erste so, wow, cool, wir haben das geschafft. Und zweitens ist es, wir waren am Ende sehr low budget, viel im Konkurrenz mit anderen. Aber trotzdem haben wir geschafft, 2 Preise zu holen, obwohl wir nicht in Main Competition waren. Wir haben geschafft, mit 2 Preisen nach Hause gehen und das war eine Bestätigung, okay, ja, Geld ist besser, weil dann haben wir gemütliche Arbeit, aber die neue Idee ist es, es steht über das. Und das war eine Bestätigung für uns alle, hey, so funktioniert. Die Zuschauer genau suchen andere Art von Filmen.
Damit hast du absolut recht, auch bei der Berlinale laufen ja jedes Jahr über 300 Filme und da überhaupt Aufmerksamkeit zu kriegen, geschweige denn einen der Preise, ist wirklich schon eine Leistung, weil es einfach zu viele Filme gibt, die an sich Aufmerksamkeit verdient hatten, aber wirklich einfach untergehen in der Masse, weil selbst die Jurys, selbst das Publikum, die Kritiker, egal welche Gruppe man nimmt, niemand schafft es überhaupt noch, alle Filme abzudecken, sodass man unweigerlich schon einen Teil gar nicht mehr sehen kann. Und das macht es natürlich auch für die Filme, die in der Berlinale laufen, viel, viel schwieriger, Aufmerksamkeit damit zu generieren. Du beschäftigst dich mit dem Film ja auch sehr stark mit deiner eigenen Vergangenheit, mit deiner eigenen Gegenwart. War das auch herausfordernd und schwierig, das alles wieder hochzuwühlen?
Ich denke, für mich war wie so letzte Stunde, wie eine Therapie fast zu Ende geht. Ich habe 15 Jahre biografische Filme gemacht, weil ich so diese Notwendigkeit hatte, über mich reflektieren, was ich eigentlich so wahrnehme in Deutschland. Im Iran habe ich auch Filme studiert und Filme gemacht, aber da waren gar auf keinen Fall biografische Filme. Und ich denke, für mich, Shahid, ist es ein Abschluss, dass ich sage, ich wollte einen Widerstand leisten. Ich bin in einer sehr konservativen Familie, die immer noch im islamischen Regime aktiv sind, geboren, aufgewachsen. Ich habe es meine Meinung und meine Haltung gezeigt 2009 mit 25 und heute für mich war ein Shahid ein Film, das ist eigentlich ein Abschluss, dass ich sage, ich habe meinen Teil getan. Ich habe meine Meinung und meine politische Haltung gegenüber euch gezeigt. Und ab jetzt kann ich auch Film über andere machen.
Und das bringt uns eigentlich ganz gut zu der nächsten Frage, nämlich hast du schon Ideen für dein nächstes Werk?
Ja, wir, finger crossed, wir haben jetzt eingereicht bei der Förderung, dass wir Stoff entwickeln und der nächste Film wird ganz, ganz anderes. Ich versuche immer so crazy bleiben, aber im nächsten Film geht es über so 2 Frauen von 2 Seiten der Welt, dass ich eine Fantasiewelt habe. Eine Seite ist diktatorische Seite, andere Seite Demokratie und die beide haben Schlafstörung und durch einen Zufall mit ihren Betten, die reisen durch die Erde und blub, blub, jede kommt von anderer Seite zurück. Ich will als eine Frau, dass ich jetzt fast bald 40 bin, schauen, ob ich genug sehe, was ich als eine Frau zum Sehen haben soll und wie ich eigentlich ab jetzt gestalte mein Leben. Und soll ich weiter kämpfen oder ist schon erledigt? Ich denke nicht in die demokratischen Länder für uns als Frauen noch alles erledigt ist. Wir haben viel zu tun, aber ich will ein bisschen Augenwinkel ändern.
Auf jeden Fall. Und dazu regt auch schon dein jetziger Film sehr gut an. Ihr könnt die Kritik von der Berlinale hier bei uns beim Movie Break lesen. Ich bedanke mich bei Nargis Kalor Und hoffe, dass wir auch deinen nächsten Film natürlich entweder auf Festivals international sehen. Wenn nicht, lest ihr auf jeden Fall die Review in ein paar Jahren oder Monaten hier. Man weiß ja nie, wie lange das dauert, ne?
4 Jahre.
Bei Movie Break, ja, dann sind wir alle schon über 40, die meisten in der Redaktion. Ja, ich grüße alle in der Redaktion, die dann über 40 sind. Und ich verabschiede mich und bedanke mich bei Nagis Rador. Vielen Dank fürs Interview.
Danke dir, danke.